Dieser Podcast wird unterstützt von DM Bio. Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Es war einmal ein sehr sensibler Junge, der zur Welt kam im Jahr, in dem der Zweite Weltkrieg endlich beendet wurde. In einer Zeit also, in der die Menschen am Limit waren. Hungern musste Günther Anton Krabbenhöft, der auf dem Hof des Großvaters bei Hannover aufwuchs, nicht. Auch wenn seine Seele das sicherlich anders sehen würde. Mit viel Fantasie und Neugier ließ Günther Krabbenhöft die Hindernisse des Lebens passieren, machte eine Lehre zum Koch und landete schließlich im wilden Berlin, in dem das Leben sehr viel unkonventioneller gehandhabt wurde. Zum Glück. Durchatmen. Endlich konnte sich Günthers Persönlichkeit entfalten. Er wurde Vater und viele, viele Jahre später von einem schottischen Touristen in der U-Bahn fotografiert. Das Video ging viral, mehrere Millionen Klicks. Kein Wunder, es ist Günthers Style oder sagen wir ruhig Stil. Sein sicheres Händchen für Mode und Ästhetik, die quasi sein zweites Coming Out einleiteten. Heute arbeitet der wahrscheinlich freundlichste Mensch der Welt unter anderem als Model. Über ihn freuen sich allein auf Instagram an die 300.000 Follower. Und er tanzt. Er tanzt die Nächte durch Elektro, Techno-Beats, Bässe. Wir sprechen über Abstürze und Abendbrot, Charles und Diana, Forellenmus, Himbeer-Tiramisu und noch vieles mehr. Lieber Günther, herzlich willkommen zu einem spontanen Toast Hawaii, auf das du gar nicht vorbereitet warst.
Toast Hawaii, ja, danke, dass ich dabei sein kann und vielleicht auch mal probieren Toast Hawaii.
Ja, es gibt ja leider nichts.
Erinnerung, ja.
Gibt es, die Erinnerung ist, ja. Ist viel, aber hier steht nichts auf dem Tisch, außer, dass wir uns beide außerplanmäßig, das können wir ja jetzt einfach mal sagen, ohne dass es ein Plädoyer ist für Alkoholkonsum, aber ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich jetzt mit jemandem Anstoß sehe. Es ist früher Abend, das ist Abend. Wir haben uns einen Gin Tonic gemacht. Ja.
Also ich denke mir, ich bin nicht gefährdet, aber vielleicht wir trinken immer mit Überlegung und nicht einfach so aus Jux und Dollerei. Also das ist okay. Ja.
Ich finde ja Rausch, also eigentlich wird mir jetzt als Person wahrscheinlich eher nachgesagt, dass ich jemand bin, der eher kontrolliert ist. So. Finde ich auch gar nicht verkehrt. Wenn man so auf sich selbst Acht gibt, das ist ja in Ordnung. Trotzdem finde ich es auch ganz verlockend, diese Vorstellung, weißt du, dieser kurze Transitraum, in den man kommt, wenn man einen Schwips hat. Ja. Wenn man nicht mehr nüchtern ist, aber noch nicht betrunken. Das ist toll.
Das ist die Kunst, das auch zu spüren und dann es dabei zu belassen und dann nicht die Grenze zu überschreiten. Für mich, wenn überhaupt, ist es dieser kleine Moment, ja.
Genau, wenn überhaupt. Ich habe aufgegeben, weil ich weiß, ich vertrage keinen Alkohol, aber heute war es zu verführerisch. Ich wollte unbedingt mit dir anstoßen, weil wir eben schon ein Interview geführt haben. Deswegen sind wir auch Gott sei Dank beim Du, was die Sache erleichtert, wenn man über Essen spricht. Hast du mit Alkohol denn schlechte Erfahrungen gemacht?
Na, schlechte Erfahrung, ja, vielleicht eine einzige, wenn du so willst, aber ich habe da nie so wirklich Zugang gefunden. Ich glaube, ich habe wie vielleicht einige, nicht alle, aber viele vielleicht auch, so die ersten Versuche mit Alkohol, die habe ich gehabt irgendwie ziemlich spät, irgendwie so mit 18, wo ich mir wirklich richtig die Kante gegeben habe, weil ich irgendwie alles durcheinander getrunken habe. Und dann lag ich betrunken in der Grünanlage in Dortmund, hatte einen neuen Anzug an, den ich irgendwie versaut hatte. Und das war Grund genug zu sagen, das brauchst du nicht nochmal.
Und hast du dich da auch wirklich dran gehalten, konsequent? Ja. Weil das eine ist ja, dass die meisten Leute wissen, dass ihnen Alkohol eigentlich nicht gut tut und trotzdem trinkt man dann. Also du konntest dich da auf deinen inneren Kompass oder wie immer man es...
Weil es mir auch nicht so wirklich richtig geschmeckt hat. Ich trinke mal so in der Gesellschaft ein Glas Wein zum Essen, aber komischerweise auch fast nur, weil man also so trinkt und da das...
Weil du dazu gehört.
Ja, genau, aber nicht, weil es mir so eklig ist, dass ich das gar nicht trinken kann. Aber dann so ein Gläschen, das geht schon, aber dann reicht das auch für den ganzen Abend, ja.
Das, was ich jetzt eben als Rausch oder Transitraum oder wie auch immer beschrieben habe. Kennst du dieses Gefühl auch vom Essen, dass du in so einen Rausch gerätst?
Ja, also gerade deshalb, also weil es ja auch für mich irgendwie mein Job mal gewesen ist, also zu kochen. Wenn ich etwas Neues ausprobiere oder wenn mir etwas besonders gut gelingt oder auch da beim Kochen ist es ja auch so, dass es manchmal so Umstände gibt, die dich so beflügeln noch zusätzlich. Und dann kann ich dann auch so mich drin versteigen. Das ist ja wirklich köstlich. Oh nein, guck mal, du musst das unbedingt probieren. Guck mal, merkst du auch diese kleine Nuance, die da ist? Genau so. Und ja, dann kann ich mich da auch schon drin versteigen und schwärmen und dass sich das wie ein Rausch anfühlt. Ja.
Jetzt, wo du das so beschreibst, fällt es mir einmal mehr auf, dass Musik und Essen so eine starke Parallele haben oder so eine Ähnlichkeit. Bei Musik kann man ja auch für einen Song schwärmen und sagen, und dann kommt jetzt gleich diese Stelle, jetzt musst du genau hin.
Also ja, genau, ja.
Und dann hört die andere Person das auch und empfindet es möglicherweise auch so oder sagt, nee, wieso, was war denn da jetzt? Und du spielst es nochmal vor und nee, ich höre da nichts Besonderes. Ja. Und so kann das beim Essen eigentlich auch sein, dass du jemand sagst, merkst du diese kleine, weiß ich nicht, Koriandernote?
Ja.
Und die Person sagt, nee.
Oder für meine Begriffe ein bisschen viel oder sowas.
Ja, aber dann
oder
so. Ist die Geschmäcker gehen eben auch da auseinander.
Ja, genau.
Wie war das früher, als du zur Welt gekommen bist, war der Zweite Weltkrieg just vorbei und du hattest mit deiner Familie das Glück, dass ihr 4 Kinder, eine Mutter, der Vater war noch in Kriegsgefangenschaft, dass ihr auf dem großväterlichen Hof leben konntet und so eine Art Selbstversorger wahrscheinlich wart.
Ja, das war zumindest alles da. Wenn ich mich daran erinnere, dann gab es nichts, wo ich gedacht habe, irgendwie das würde ich gerne haben oder essen und es gab es nicht oder so. Ich denke mir, zu der Zeit fing es dann auch an, dass eigentlich peu à peu alles zu bekommen war. Und nicht in dieser Vielfalt natürlich wie heute, aber all das, was man brauchte, Milch, Kartoffeln, Reis und Geflügel. Und
Reis? Habt ihr damals schon Reis gegessen? Weißt du das?
Also ich weiß irgendwie, weil ich mich an Milchreis erinnern kann. Ja. Ich weiß nicht, ob es 7 oder 8 oder 10 Sorten gab. Mhm. Aber Milchreis, ja, da kann ich mich dran erinnern. Und dann sind wir ja schon fast bei diesen Dingen, die ich als Kind natürlich besonders gerne gegessen habe. Also Milchreis und all diese süßen Sachen oder Grießbrei, wo andere vielleicht irgendwie weglaufen oder so. Aber heute auch noch, wenn ich das heute mache, dann sage ich meinen Freunden, weil das ist ja auch so eine Sache, Grießbrei zum Beispiel, wo man irgendwie entweder ganz furchtbare Erlebnisse hat. Und ich sage, ich mache das so fluffig. Ich mache das wirklich so
wie
hast du das
denn
noch nicht gegessen.
Wie machst du
ist eigentlich ganz einfach. Ich mache die richtige Dosierung, weil auch da wird ja oft zu viel genommen, dass es zu fest wird. Ja. Und dann kommt natürlich immer also das Eigelb. Ja, und das Eigelb sowieso und dann dieses geschlagene Eiweiß kommt nachher zum Schluss untergehoben. Sodass das Ganze wirklich so ein Schaumwolkengebirge wird, dass es einfach irgendwie verlockend ist und jedem schmeckt und sagt, das habe ich ja noch nie so gegessen. Dann auch noch je nach Saison irgendwie vielleicht die frischen Erdbeeren oder eine Mango oder keine Ahnung, dann ist das köstlich. Weil ich habe auch festgestellt, dass all diese Dinge so ein bisschen anders und besser oder bewusster da gemacht werden, irgendwie genauso verlockend und wunderbar sind wie ein Creme Brûlée oder weiß ich was, was es alles für abgefahrene Süßspeisen gibt oder so. Und das ist auch etwas, was ich immer gerne auch wieder hervorhole. Dinge, die es kaum noch gibt und irgendwie in Vergessenheit geraten, weil es so viele unterschiedliche Küchen gibt, die in der Großstadt Berlin sowieso irgendwie dargeboten werden, dass man all diese Dinge vergisst.
Nun bist du gebürtiger Niedersachse. Ich werde dich auch gleich noch nach einem Beispiel dafür fragen, nach diesen Sachen, die du hervorholst. Aber jetzt bin ich doch neugierig geworden, als du von diesem Grießbrei und dem Eigelb gesprochen hast, weil ich würde nicht auf die Idee kommen, Eigelb in den Grießbrei zu machen. Also bitte verrate uns, also mir und uns stellvertretend, wie genau du dieses Grießbrei-Gebirge hinkriegst.
Also erstmal, weil ich Eischnee brauche für die Lockerheit nachher, habe ich natürlich auch das Eigelb. Ja? Und das kommt zum Schluss, wenn der Grießbrei also richtig gequollen ist, wenn er fertig ist, wird er untergerührt, bekommt dadurch natürlich auch eine wunderbare Farbe, sieht nicht so blass, so krank aus. Ja? Und dann kommt ganz vorsichtig der Eischnee untergehoben. Das hieß auch damals immer, immer unterheben, nicht unterschlagen.
Ja, ja. Ja.
Deshalb ist das wirklich ein traumhaftes, fluffiges, leichtes Vergnügen. Und das ist wirklich, dann denke ich auch immer, mache ich die Augen zu und ich denke, was ist diese Faszination von so einem warmen irgendwie Brei, irgendwie der irgendwie auch als Erwachsener immer noch so viel Augen zumacht und so, wie es als Kind auch schon hervorgerufen hat.
Ja, etwas das, Tröstliches.
Ja,
so eine,
das ist,
was ganz
ja,
Schönes,
ja,
als ja. wenn es sich wie so eine warme Decke umanlegt.
Ja, ganz genau, da sagst du,
lecker.
Ja, das bringst es in die richtige Richtung. Ja, 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 das ist so etwas. Das ist, glaube ich, etwas Tröstliches, sowas, ja.
Wenn du sagst, Dinge, die in Vergessenheit geraten sind, die wir eigentlich hervorholen sollten, bevor wir uns in ganz verrückte, exotische Dinge versteigen. Welche alten Dinge haben wir vergessen, gerade auch in lukullischer Hinsicht, die du hin und wieder hervorholst, die möglicherweise sehr einfach sind, aber die sehr lecker schmecken?
Ja, und das ist jetzt ganz frisch sogar wieder hervorgeholt worden. Da kann ich mal ganz kurz ausholen dazu. Ich war vor einiger Zeit in Wien bei meinen Freunden und dann sage ich, wo kann ich denn da mal hingehen? Ah, da gibt's so einen schönen Garten irgendwie, wo du irgendwie auch wunderbar ein tolles, selbstgebackenes Brot kriegst mit Butter und Schnittlauch. Ach, habe ich gesagt. Ein Schnittlauchbrot. Das ist ja ein Ding. Oh, und vor hatte ich ein Bild. Bin da hingegangen und habe das beste Schnittlauchbrot. Und das habe ich jetzt wieder hervorgeholt und habe auf dem Wochenmarkt gesehen, diesen wunderbaren Schnittlauch mit diesen Frühlingszwiebeln und habe mir das gekauft und habe gleich gesagt, wissen Sie, ich muss diesen Schnittlauch haben. Das ist so wunderbar, weil er so frisch aussieht. Und ich habe jetzt dieses Schnittlauchbrot mit Butter vor meinen Augen, was ich mir zu Hause mache.
Lecker.
Das war dieses Schnittlauchbrot.
Ja.
Und dann denke ich mir, dann fiel mir ein Radieschenbrot,
ja.
Schnittlauchbrot
ja.
und weiß ich was, als Kinder Zuckerbrot gab es
Zucker,
da auch.
Ja, meine Oma hat das auch gemacht. Zuckerbrot kriegten wir und
ja, genau.
Zuckerei auch.
Aber dieses Schnittlauchbrot, das war eine Offenbarung. Und dann habe ich letztendlich, ich gucke ja auch gerne, wenn ich bei anderen Leuten bin und ich war letztendlich eingeladen und da hatte so ein bisschen kleine Sachen auf den Tisch gestellt und unter anderem.
Was denn zum Beispiel, was stellst du auf den Tisch?
Naja, so kleine Vorspeisen, Hummus und so, aber alles selbst gemacht. Und dann war da, ich sage, was ist das? Das ist Frischkäse mit Datteln und Schnittlauch. Ach,
ja,
habe ich gesagt, das klingt, und das habe ich jetzt auch schon so oft serviert, Leute, die ich kenne. Und das ist lecker, diese Kombination zwischen den süßen Datteln und dem Schnittlauch.
Mhm.
Habe ich auch nicht gekannt und habe irgendwie, freue mich immer, wenn Leute dann, ach, das ist ja lecker, das muss ich mir auch merken. Und das ist eigentlich immer das Tollste, ja, wenn die Leute dann auch so überraschend begeistert sind, wie ich es selbst gewesen bin, ja.
Wie sind wir jetzt drauf gekommen? Durch die einfachen
Sachen. Durch die einfachen
Dinge. Die
Schnittlauchbrot.
Guten, einfachen Dinge. Gut, na, wenn wir da jetzt schon mal sind, dann befrage ich dich gleich mal nach dem Standardinhalt deines Kühlschranks. Was hast du immer zu Hause in deiner Küche?
Was habe ich immer zu Hause? Gute Frage. Also ich habe viel, also Käse esse ich immer gerne.
Eher jung oder eher alten Käse?
Eher alten Käse und Wurst so gut wie gar nicht. Das ist ganz seit einigen Jahren verschwunden, so mehr oder weniger. Es gibt immer noch manchmal so einen Moment und das passiert vielleicht dreimal im Jahr, wo ich dann denke, ich muss in die Markthalle fahren und mir von dem Fleischer meines Vertrauens irgendwie so einen richtigen Hinterschinken, so ein Stückchen zu kaufen, wo ich dann die Augen zumache und dann stelle ich mir wirklich, für mich ist alles Essen irgendwie auch verbunden mit irgendeinem Erlebnis. Dann denke ich an den Fleischer in der Kindheit, wo das genauso geschmeckt hat, wo die Verkäuferin dann über den Tresen diese Scheibe Wurst oder so gereicht hat. Und,
wie im Werbespot damals, ja?
Ja.
Wo es so heißt,
ja.
Das erste, so ein Würstchen hat man als Kind auch
so gekriegt. Aber die hat dann immer von den geschnittenen Aufschnittscheiben irgendwie sowas rübergereicht. Ich sehe immer noch die lange Gabel dann und so, die kam dann
pass
über
auf,
den Tresen.
Pass auf, was ich jetzt sage. Pass auf. Ich habe mir in dem Gespräch, das wir vorhin schon geführt haben, habe ich dir ja schon gesagt, ich bin bei der Vorbereitung auf ein Dokument gestoßen, das Leute angelegt haben, die in den 50er Jahren in Letter und Seelze gelebt haben, also den Orten, in denen du groß geworden bist. Ja. Und da habe ich jetzt, pass auf, da muss bei dir jetzt irgendwas klingeln, hoffentlich. Da sind nämlich auch noch Adressen zusammengetragen worden und Namen von so Läden. Und vielleicht erinnerst du dich bei Schlachterei Heise, Adolf Heise.
Ja.
Ne? Im ja. Sande 74 Im Sande. Die Straße.
Ja.
Dann Jende.
Jende kenne ich nicht.
Marold.
Marold.
Meuter.
Ja. Moll oder Moll.
Und Moll. Meuter Moll. Und Moll, Moll gibt es. Moll. Strauß Moll. Und Wagner noch.
Ja, und Moll. Moll sagt mir auch was. Und ich meine, für diesen relativ kleinen Ort waren viele Fleischereien da. Und,
ja, Niedersachsen, ja, ländliche ja, Umgebung, ja, ja, also ja. Man hat angefangen, man musste es, sich wieder selbst Wurst, versorgen.
Wurst,
ne?
Gab es auch bei uns immer auf dem Tisch und meine Mutter hat ja immer irgendwie für die ganze Familie, für meine älteren Brüder und meinem Vater nachher immer Brote geschmiert für die Arbeit. Da gab es ja nicht hier irgendwie versorg dich selbst oder so. Da wurde Brot, da saß sie dann abends und hat das abends fertig gemacht, erstmal mit der Handkurbelmaschine, um das Brot zu schneiden. Ja, und eine Tante von mir, die hatte das besser drauf, die hat dieses Brotleib zwischen ihren Riesenbusen immer genommen und hat das immer geschnitten. Und immer, wenn ich da war, habe ich immer gedacht, oh mein Gott, wenn die jetzt mit dem Messer abrutscht und sowas. Aber dieser Busen hat dieses großen Brot gehalten und die hat das so immer rumgeschnitten. Das werde ich auch nie vergessen, hat sich eingeprägt, Tante Frieda. Und dann hat die diese Brote geschmiert, irgendwie mit Brot und Käse und meine Tomate. Dann,
oft
was
ist
der
da
Garten
Schmalz dabei
ja,
gewesen.
Ja, auch, ja, ja. Schmalz ja. war auch so eine, das und hat meine Mutter dann natürlich auch manchmal selber gemacht. Ja.
Und vielleicht kommt das Brot oder kam das Brot von der Bäckerei Böttner, Fedeck oder Meier. Sagt dir das was?
Böttner.
Böttner. Böttner.
Es, ich weiß nicht, die müssen da in der Nähe vom Rathaus gewesen. Das ist die Bäckerei. Die,
in der Nordstraße. In,
ja, das kann sein. Weil das war auch der Bäcker, wo diese Frauen aus dem Dorf, und ich war da auch öfters mit, dafür war ich gut, im Gegensatz zu meinen Brüdern, für diese Dinge. Dann konnte man an bestimmten Tagen seinen Kuchen mit seinem Teig dahin gehen und dann konnte man den Ofen benutzen, konnte die großen Bleche, wenn Familienfeiern waren, wow. dann standen da 3-4 Frauen und hatten der Bäcker hat das freigelegt, da diesen großen Tisch. Dann haben die alle ihren Kuchen belegt mit Butterkuchen, Streuselkuchen, Apfelkuchen. Und der Bäcker hat die dann geschoben. Also irgendwo, und dann haben die alle ihre Bleche gekriegt wieder. Also das war der Ort, wo man, weil man zu Hause ja nicht solche...
Ja, na klar.
Ja, aber das werde ich auch nicht vergessen. Irgendwie war man, da konnte man naschen, es roch so grau. Mm. Und es war wirklich toll. Und da durfte ich dann auch immer an manchen Tagen das Brot holen. Und dann, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, und dann war ja bei dem Brot immer so wie so bei der Geburt irgendwie immer so eine Stelle, irgendwie die so offen war. Und da dann mit dem Finger drin rumzubohren und so ein bisschen von dem frischen Brotteig rauszuziehen und in dem Glauben, es würde keiner merken. Ja, und dann war natürlich immer los, du warst mit dem Finger in dem Brot. Nein, überhaupt nicht, nein. Und es war aber ganz klar, dass man da drin rumgepult hatte. Und ja, aber das sind diese Erinnerungen auch mit dieser Backstube von dem Böttcher.
Von dem Böttcher. Ja. Und dann habe ich noch in diesem...
Das finde ich ja toll, dass du da gesucht hast.
Ja,
schön. Dass,
ja, ja, na klar. Hallo. Ich finde das toll, dass ich das finden konnte.
Ja.
Und bin so ein bisschen eingetaucht in diese Zeit, so sehr mir das möglich ist. Ich bin Jahrgang 67, ja. Also uns trennen schon 22 Jahre. Und es ist eine ganz andere
das
Zeit
ist aber,
eben damals gewesen.
Ja, ja, genau.
Ja, was ich aber noch da, gefunden habe... Ja. Sagt ihr Röhrbein was?
Röhrbein, ja, das war eine Gaststätte.
Eine Gaststätte, die sicherlich gut geführt wurde, aber die Person, die da für die Werbung zuständig war, hat es nicht besonders gut gemacht. Es wurden Anzeigen geschaltet, die ich gefunden habe. Wer sonntags will Kuchen essen, darf Röhrbeins Sahne nicht vergessen. Zu jedem Feste abends spät eine Käseplatte von guter
Qualität.
Ja, irgendwie sind wir, und ich habe das Gefühl, es ist meine Schuld, davon abgekommen, genau zu klären, was in deinem Kühlschrank liegt. Also ich erinnere mich da an Käse und hin und wieder Wurst. So, also das heißt, du machst im Geiste jetzt mal deinen Kühlschrank auf. In der Tür stehen ja oft so verräterische Projekte, nenne ich es mal, die man, also gerade in den oberen Dingern, das sind dann so Pasten, Soßen, irgendwelche...
Nee, habe ich
nee,
nicht.
Nee, hast du nicht.
Nee,
ist dein Kühlschrank eher leer, wenn man den aufmacht?
Nee, ich sehe immer so, ich muss auch immer einen Kühlschrank haben, irgendwie, dass ich irgendwo was kochen will. Und ich habe eigentlich
muss immer was da sein.
Das muss nicht viel sein, weil ich auch aus ganz wenig dann sage, ah, da mache ich ein Gericht
zum Beispiel.
Und ja, wenn ich irgendwelchen Gemüsereste oder sowas habe, na, da irgendwie mit Pasta passt immer alles. Ja. Irgendwie das. Also irgendwie ist Nudel genau wie Kartoffel irgendwie so etwas. Ja, irgendwie. Brot habe ich irgendwie auch ganz, ganz selten. Also da kaufe ich mir ein gutes Bio-Brot, das lasse ich, also schneide ich mir oder lasse es mir manchmal schneiden und dann friere ich wirklich, ich muss das einfrieren, weil ich keine Lust habe, irgendwie immer ein Brot zu essen oder so. Mhm. Und ich habe Lust, dann nehme ich das raus und dann sind das zwei Scheiben, aber dann habe ich das Gefühl, ich habe ein anständiges Brot, ist zwar eingefroren, aber anders kann ich das nicht handeln, wenn ich mal irgendwie ein Brot essen will. Aber dann soll es ein gutes sein und dann ist es eben halt eingefroren, aber mehr ist nicht drin. Und ansonsten, wenn ich Gäste habe, na ja, klar, dann ruhig frisches Brot und das wird immer irgendwie gegessen vorm Essen oder dabei. Und wenn ich dann irgendwelche kleinen Dinge mache, die man dann schon mal tunken kann oder wenn ich so Forellenmus mache oder mache ja dann diese Sachen.
Wenn ich so Forellenmus mache, was für ein Satz, wenn ich mal Forellenmus mache. Das hat noch nie jemand gesagt, auf der ganzen Welt wahrscheinlich. Ich habe hier übrigens, ne, von wegen, mehr ist auch nicht drin, mein Gin-Glas ist leer. Ja. Ich glaube, deins ist noch fast voll. Man wird das gleich hören.
Ich rede so viel und du hörst zu.
Nee, aber wenn ich jetzt gleich weiter so Morellenmus sage und so, dann musst du hier übernehmen einfach. Wie machst du denn Forellen?
Es ist irgendwie nicht aufwendig. Also ich habe ein bisschen geräuchert, also frische Forellen geräuchert, so, ja, also geräucherte Forellenfilets und die zerdrücke ich dann einfach und mache ein paar feine Schalotten, schneide ich klein und dann mache ich ein bisschen Meerrettich rein, ja, genau, ein bisschen Senf rein und dann, das ist schon irgendwie fast alles, so ein bisschen Kräuter, auch eingefroren habe ich dann immer da, damit ich sie jederzeit, Dill, Petersilie, dann Koriander, dann Basilikum, auch wenn ich so viel Basilikum habe, was ich gar nicht verbrauche und dann denke ich immer, egal wie, auch wenn er dann eingefroren ist, dann kann ich ihn irgendwann mal in so eine Pastasoße reinmachen, weil ich möchte nicht, dass er dann weggeschmissen wird oder nicht verbraucht wird, wenn ich Basilikum als Strauch da habe. Ja. Und das mache ich auch mit den anderen Sachen. Jedenfalls dann, wenn so diese Hauptgebrauchszeit vorbei ist, wenn es zum Winter geht, dann nehme ich das da, mache das dann in geschmorte Gerichte oder so.
Werbung. Liebes Toast-Hawaii-Team, liebe Bettina, schreibt Marla aus Braunschweig. Ich habe diesen Podcast erst vor ein paar Wochen entdeckt, bin aber jetzt schon süchtig danach. Und es gibt ja wirklich viel nachzuholen. Ich wünschte, ich hätte weniger um die Ohren. Zum einen mache ich nämlich an der Fernuni Hagen meinen Bachelor in Wirtschaftsinformatik. Zudem habe ich aber auch ein Baby zu Hause, das einen Großteil meiner Zeit in Anspruch nimmt. Wow. Jedenfalls habe ich ja mitbekommen, dass du in jeder Episode ein Produkt von DM Bio vorstellst und das hat mich neugierig gemacht. Ich probiere da jetzt auch immer wieder mal was aus. Bislang, das muss ich zugeben, habe ich dort immer nur Babynahrung gekauft. Und ob du es glaubst oder nicht, das ist auch meine Empfehlung für dich. Nicht zwingend für Mütter oder Väter, das sage ich gleich dazu, denn ich habe meinem Töchterchen einfach ein Gläschen Brei weggegessen. Und um das gleich vorwegzunehmen, natürlich habe ich ihr etwas anderes zubereitet. Aber als ich neulich nicht mehr einkaufen gehen wollte, weil es nicht aufhörte zu regnen, schaute ich auf das Gläschen, das ich herausgestellt hatte und musste es unbedingt probieren. Lachszubereitung steht drauf, es trägt das biodynamisch Siegel zertifiziert nach Demeter. Drin sind unter anderem 15% Lachs aus biologischer Aquakultur, Karotten, Kartoffeln und Tomatenpüree. Ich machte mir eine gute Portion Spaghetti, briet eine kleine Schalotte und ein paar getrocknete Tomaten in der Pfanne an, schüttete den Brei dazu und hatte die perfekte Soße. Das mache ich wieder, unbedingt. Daher habe ich jetzt auch ein paar Gläschen mehr davon gekauft. Meine Tochter liebt den Brei nämlich auch. Probier es doch mal aus. Und weiter so mit Toast Hawaii. Ich freue mich schon auf all das, was ich noch hören kann. Marla aus Braunschweig. Ich weiß, dass du, oder ich ahne, dass dieser Beruf für dich, den du immerhin 50 Jahre ausgeübt hast.
45 Jahre.
Genau. Den würdest du jetzt wahrscheinlich nicht als Erfüllung bezeichnen, oder Koch zu sein?
Nein, die Erfüllung war das nicht, aber sie hat mir später natürlich auch immer, ist natürlich ein kreativer Beruf gewesen und ich habe das nachher auch ganz gerne gemacht, aber es ist immer auch ein Beruf gewesen, der dich permanent, wo du immer auf Zeit gearbeitet hast. Also das, wie manchmal vielleicht denn im Fernsehen dargestellt wird, welch kreativer Prozess ist, der fernab ist von jemand, der sagt, wann kommt das Essen auf den Tisch oder wann bist du fertig oder was ist deine Idee für diese 1000 Leute, die wir dann heute zu dem Fingerfood-Buffet irgendwie erwarten oder so. Und es ist natürlich immer total anstrengend gewesen und auch schwer, na klar, auch so körperlich schwer, ja, mit dem Heben. Und da waren irgendwie natürlich die Töpfe riesig und die Pfannen riesig und die Kellen riesig und weiß ich, alle diese Dinge waren natürlich also auf riesige Mengen angelegt. Also auch wenn es Hotel war und letztendlich ein kleines Essen wunderschön zubereitet und hergerichtet auf dem Teller lag, aber es ist Masse gewesen, ne?
Also Hotel, ich weiß gar nicht, du hast im Hotel Atlantik gearbeitet, aber...
Naja, ja, genau. Und da bin ich eigentlich schon mit dem Alster-Pavillon, die waren so verbunden.
In Hamburg.
Und in Hamburg, das war so meine, nicht meine erste Stelle, war nach der Lehre, das war dann auch meine liebe Freundin, wo ich ausgeholfen habe während der Hannover-Messe, war ja die Industriemesse immer. Und da wurden immer Leute gebraucht und da habe ich dann immer ausgeholfen oder öfters ausgeholfen, nicht immer. Und da waren so meine ersten Stellen nach der Lehre. Und ansonsten bin ich so durch Deutschland und Schweiz und Österreich gereist. Das hat man so gemacht in der Zeit, um so seine Kenntnisse zu vervollkommnen. Da war man da zur Saison mal 2 Monate oder ein halbes Jahr. Und dann ist man weitergereist zu dem nächsten Hotel, um dort zu schauen in die Töpfe, wie da gekocht wurde.
Warum bist du nicht ausgestiegen und hast was anderes gemacht?
Ja, eine gute Frage, frage ich mich heute auch. Ich habe diesen Spagat gemacht. Ich habe all das, was mich erfreut hat, was mein Herz erfreut hat und was mich glücklich gemacht habe, habe ich auf die Freizeit verschoben. Theater, Kino, all die schönen Dinge, die haben mich das irgendwie auch immer so aushalten lassen.
Aber was gut ist und nicht unbedingt selbstverständlich, ist, dass es offenbar keinen Einfluss genommen hat darauf, dass du heute in deiner Freizeit gern kochst. Weil man könnte ja auch sagen, es hat es mir so verhagelt, dass ich mit Kochen nichts mehr am Hut haben möchte, dass ich mit Lebensmitteln nicht umgehen möchte. Und das ist bei dir ganz offensichtlich nicht der Fall.
Nein, das ist nicht der Fall. Ich habe das immer gerne gemacht, auch für meine Freunde gekocht oder im kleinen Kreis und neue Dinge, die mussten dann auch manchmal irgendwie die Probeesser sein für irgendetwas, was ich gemacht habe. Nein, das habe ich gerne gemacht, weil das war ja frei von irgendwelchem Druck oder Verpflichtungen und das war dann so die Kür, die ich wirklich auch dann gerne gemacht habe. Aber ich wurde nachher aber auch so raffiniert, dass ich dann nicht mehr die Dinge gemacht habe, die großen Eindruck gemacht haben. Doch ja, also wo ich ganz viel vorbereiten musste und ganz raffinierte Sachen. Ich habe mir dann Sachen ausgesucht, die irgendwie auch so gut geeignet war, gut vorzuarbeiten und dass ich mit meinen Freunden auch viel am Tisch sitzen konnte und trotzdem gesagt habe, wow, das war aber klasse. Also das Lob musste weiterhin sein und die Begeisterung natürlich fürs Essen. Aber so, dass ich da irgendwie immer so Dinge mir ausgesucht haben, die Eindruck gemacht haben und lecker waren, aber mir viel Zeit für den Abend gelassen haben.
Für sowas rate ich und empfehle ich auch immer wieder wirklich das gute alte Abendbrot. Also bevor ihr euch verrückt macht.
Wort.
Ja, weil viele Gastgeberinnen und Gastgeber sich verrückt machen und überlegen und das dann auch alles Timing und 3 Gänge und dann muss das alles zeitgleich und man ist dann die ganze Zeit am Kochen. Nein. Also wirklich habt mal den Mut. Und
Schnittlauchbrot, sag ich nur.
Ja, zum Beispiel. Gut, genau. Pass auf, jetzt kommt dieser wunderschöne gelbe Topf.
Ja.
In dem gibt es ein paar Zettel, deswegen bitte ich dich, diesen Topf zu nehmen und nach ein paar Begriffe zu ziehen. Also. Erstmal der erste Begriff und frei zu assoziieren, was dir dazu einfällt. So, was steht da drauf?
Picknick.
Picknick?
Picknick, ja.
Wann hast du dein letztes Picknick gemacht?
Oh, das letzte Picknick, das weiß ich eigentlich nicht. Das ist, liegt schon etwas länger her. Aber ich war auch so ein Picknick-Fan. Auf meinen Reisen nach England habe ich mir natürlich als erstes einen Picknickkoffer gekauft. Und zwar einen irgendwie mit so Silbersachen auch noch drin, mit so, wow, mit so Lunchboxen. Und das Irre ist, dieser Picknickkoffer hatte wirklich so zwei Griffe und war gepolstert, so dass man ihn anschließend auch als Sitz benutzen konnte. Ja, also und das fand ich irgendwie schon ganz stilvoll. Und natürlich auch das kleine Silberbesteck, alles was da drin war für zwei Personen, glaube ich, war das nur, war eigentlich irgendwie zu klein für größere Sachen. Aber das habe ich geliebt, weil da Sachen drin waren, die auch schön waren, weil sie einfach alt waren. Ich habe aber irgendwie im Trödelgeschäft gekauft. Ja, das war mein Koffer zum für Picknick. Ich liebe das eigentlich, wenn es auch in so einer Art, wenn jeder so irgendwas mitbringen soll. Und dann ist es doch ganz klar, dass ich niemals auf die Idee komme, mir Plastikbecher einzupacken. Dann werde ich in ein Geschirrtuch irgendwie 2-3 Gläser ein. Weil das ist für mich der Inbegriff, dann auch an diesem Ort irgendwie so stilvoll zu sein. Und eigentlich auch, ja, keine Pappteller zu nehmen. Und dann lieber weniger, aber irgendwie diese Grunddinge wie Besteck und Teller und Gläser dann aus irgendwie einem richtigen Material.
So, zieh noch mal einen Zettel bitte.
Vorräte.
Vorräte, okay.
Also immer das, ich habe Reis zu Hause, ich habe Nudeln zu Hause, ich habe Dosentomaten zu Hause für eine schnelle Soße.
Ja.
Das war es eigentlich schon, immer
hast
Getränke.
Hast du was eingefroren? Na, du hast die Kräuter eingefroren.
Ja, eingefroren, ja, die Kräuter, aber was anderes nicht. Nein. Natürlich habe ich was eingefroren, wenn ich ein Essen gekocht habe und das ist übrig. Und dann denke ich irgendwie, das frierst du ein, das kannst du dann, das ist eingefroren, aber... Ach so, und was ich immer auch habe, ist ein Paket Erbsen.
Für wenn du ein blaues Auge kriegst, dass du das kühlen kannst.
Nein.
Oder warum?
Nein, aber für weil Erbsen mag ich auch irgendwie gerne unter gefroren irgendwie und auch manchmal bei Nudeln und so nur mit Knoblauch, ein bisschen Olivenöl und dann sind ein paar Erbsen darunter. Mhm. Also die gefrorenen Erbsen ist für mich auch ein Gemüse, was man so ja auch frisch kaum kauft, also und pult sie selber und so. Aber die habe ich auch immer so als Reserve, um etwas zu verschönern. So.
Etwas zu verschönern, das hast du toll gesagt. Hast du eigentlich, wenn du, da flechte ich jetzt mal ganz nonchalant, deine exzessiven Tanznächte oder Nachmittage im Berghain ein, wenn du nach, sagen wir mal, und das ist ja jetzt nicht übertrieben, 6 bis 8 Stunden tanzen, das ist schon auch wirklich körperlich super, eine Herausforderung, toll, gut für Cardio, gut für Sehnen, für Muskulatur, alle Ärzte werden dich feiern, Ärzte und Ärztinnen. Und wenn du dann nach Hause kommst, bist du dann gleich müde und kannst schlafen oder hast du das Gefühl, dass du dann noch was essen musst, dass du deinen Körper stärken musst?
Ja, danach habe ich schon Hunger, ja, aber dann gucke ich rein und dann...
Wo rein? In den Kühlschrank.
In den Kühlschrank. Und dann gucke ich rein in den Kühlschrank. Und dann gucke ich irgendwie, was ich so auf die Schnelle, ob es ein Joghurt vielleicht ist. Und den kaufe ich auch in so groß, immer Naturjoghurt.
Also ohne großen, Geschmack. Also du machst dir da frische Früchte rein oder isst du den
genau,
so, wie er ist?
Aber ich kaufe auch den richtig fetten, den 10%igen.
Ja, du kannst es dir, jetzt kommt dieser komische Spruch, du weißt, wie er heißt.
Eigentlich
du kannst
irgendwie,
es dir auch leisten.
Weil, ja, aber ich weiß es nicht. Irgendwie, wenn ich das schon esse, dann muss das auch richtig knallen. Also irgendwie so 0,2% oder so.
Aber warum also, auch? Also hattest du jemals, also du bist ja ein sehr, sehr schlanker
Mann. Ja,
vielleicht. Hast du jemals irgendwie ein Problem mit deinem Gewicht gehabt, mit deinem Körperbild?
Nein, habe ich nicht. Es geht immer um 2 Kilo mehr oder weniger.
Aber fühlst du dich unwohl, wenn du zunimmst?
Nee, ich mache immer einmal im Jahr faste ich immer irgendwie einfach so aus rituellen Gründen und dann erledigt sich das auch, wenn alles so ist. Aber da achte ich nicht drauf. Und ich bin irgendwie, ich esse alles, was mir in die Hände kommt. Kuchen und Süßigkeiten, zu viel, ich weiß.
Ja.
Da muss ich schwer dran arbeiten. Aber das Komische ist, dann gibt es Phasen, wo ich das gar nicht brauche. Mhm. Dann habe ich das wirklich, weiß ich was, 3-4 Monate nicht. Dann habe ich gar keine Schokolade da. Und dann denke ich immer, komisch, warum funktioniert das jetzt? Oder so. Aha, du bist ja gar nicht da und hast es auch gar nicht vermisst, ja. Und dann irgendwie, oder einen kleinen Keks irgendwie morgens zu dem ersten Kaffee. Und dann ist der alle. Und dann muss ich den haben, wenn er da ist. Und dann habe ich ihn nicht irgendwie wochenlang. Und dann ist er auch gut. Ich weiß nicht.
Gut, zieh bitte noch einen.
Eins
noch.
So. Kuchengabeln und Dessertlöffel. Also ich liebe Kuchengabeln und Dessertlöffel.
Weil, das ist eine tolle Antwort. Ja. Ich stelle mir vor, dass du, naja, du hast es ja auch schon, du hast es uns einfach gemacht, so zu assoziieren, weil du von deinem Picknickkorb gesprochen hast, der mit echtem Silber bestückt war. Aber wie sieht denn deine Küche eigentlich aus?
Ganz bescheiden eigentlich, wirklich. Da ist
schlicht.
Nichts. Da ist, ja, ganz schlicht, ganz funktionell. Nee, ich habe da nichts. Ich habe Handwerkzeug, es ist gut. Aber ich habe nicht irgendwelche neumodischen Weise, die Hobbyköche irgendwie sich alles irgendwie so hinstellen und an Geräten und so.
Hast du nie ein Gerät gekauft, dessen Kauf überflüssig war?
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Nee, weil ich alle solche Sachen sage, das kann man so oder so machen. Oder ich brauche nur ein gutes, scharfes Messer, kriege ich das auch hin. Also ich finde das nicht so verlockend, diese ganzen Dinge, die irgendwie so auch auf den Markt geschmissen werden, weil sie auch Trend, da gibt es ja das auch an Geräten. Man weiß, was da so in manchen irgendwie auch diese
Smoothie Maker?
Einen Mixer habe ich irgendwie, weil ich dann manchmal irgendwie mir gerne auch was mixe, wenn ich so Reste habe. Und mache ich einen schönen Joghurt drin oder keine Ahnung. Aber diese Maschinen, diese Kochmaschinen, wie heißt das?
Ach so, hier der, hier Dings da, ne?
Ja, wir wissen.
Kostet wahnsinnig viel.
Thermomix. Solche Sachen. Alles toll, wer das schön findet und so, aber für mich kommt das alles nicht in Frage. Und, gibt es nicht. Und mein Kaffee, ich wollte mir immer mal eine geile Kaffeemaschine kaufen, irgendwie so mit allen Schickimicki und so. Und ich habe irgendwie meine italienische, ich habe einen Gasherd und da mache ich
das drauf. Eine Schraubkanne.
Genau. Und da mache ich meinen Kaffee. Das lässt sich vielleicht besser machen oder irgendwie, keine Ahnung, ich möchte irgendwie, vielleicht macht er nicht so guten Kaffee wie so eine professionelle Maschine in einem Laden oder sowas. Gibt es ja auch, aber da habe ich wenige Kaffees auch gehabt, wo ich sage, das ist aber toll, das ist anders und besser, als ich jemals irgendwo woanders getrunken habe. Gibt es auch, aber das ist selten, aber deshalb kann ich mir nicht die Maschine kaufen.
Erstaunlicherweise habe ich ganz selten aus diesen Kaffee-Vollautomaten, wie sie heißen, dann so, ne, sie haben so eine blöde Bezeichnung, sind oft sehr teuer, kosten 4.500 Euro und oft schmeckt der Kaffee sehr bitter, finde ich. Also ich habe selten einen Kaffee getrunken, der mir richtig gut schmeckt und es gibt sehr einfache Siebträgermaschinen, bei denen ich finde, dass sie wirklich einen guten Kaffee machen, weil ich bin auch kein Freund dieser Kapselgeschichte. Egal, selbst wenn das jetzt irgendwie Recycling oder so, man muss sich einfach reinziehen.
Oder man
ist immer
will
noch
schnell
Müll.
Mal einmachen oder
Nein.
weiß ich was.
Es ist immer noch Müll, ne? Ja. Egal, es ist, also selbst Recycling
fällt mir
ist
auch der
Müll.
Zugang zu, ja.
Also insofern, es gibt immer Lösungen, aber wenn du sagst, du bist zufrieden, ist es ja auch gut.
Schneidbretter, gute Messer und eine Reibe und ich brauche auch keine elektrische Parmesanmühle oder keine Ahnung, all solche Sachen.
Nee. Gibt es eine Tasse oder einen Teller, man hat ja manchmal sowas, bei der es dir sehr leid tun würde, wenn sie kaputt ginge?
Ja, es ist schon passiert.
Oh.
Ja. Und zwar bei meinem England-Besuch habe ich mir tatsächlich eine Tasse gekauft von Prinz Charles und Lady Di, bevor sie geheiratet haben. Und das war aber auch wirklich eine königliche Tasse, ja. Und die ist irgendwann kaputt gegangen und ich wusste irgendwie, ja, die Ehe ist ja auch kaputt gegangen.
Das kann man sagen.
Ja, so, aber komischerweise dieses Souvenir, was ich eigentlich sonst irgendwie ja immer verheimlicht hätte oder nicht vorgezeigt hätte, aber fand ich das super, weil ich gerade da war, irgendwie als diese Dinge verkauft wurden, kurz vor der Hochzeit. Ja, das ist kaputt gegangen. Und dann ist auch etwas kaputt gegangen, aber es hatte nicht mit mir zu tun, als ich nach Berlin gekommen bin. Da hat meine Mutter mir immer so fünf Sachen geschickt, irgendwie natürlich auch Geschirr. Und dann kam das immer kaputt an. Ich sage, Mutter, kannst du mal bitte aufhören, mir das Geschirr zu gucken?
Hat sie es nicht eingepackt?
Kannst du, doch, aber ich meine, die hat wahrscheinlich nicht darauf geschrieben, Vorsicht, Glas oder keine Ahnung. Und es kam dann immer so an. Nein, aber ansonsten gibt es nicht so viel. Und ich bin da auch ganz pragmatisch, weil ich dann, auch wenn es für Momente schrecklich ist, denke, schade, hin und hin und futsch ist futsch. Ja. Und ich traure diesen Dingen nicht hinterher, habe ich auch gelernt, weil das bringt nichts. Und dann stelle ich mir immer vor, wenn ich mich auf der Welt bin, irgendwie, das sind all das, was für mich so wichtig ist oder so, hat nachher überhaupt für die allermeisten keine Bedeutung mehr. Und ich will dann schon immer üben, zu sagen, es sind nur Dinge, die da kaputt gegangen sind. Deshalb nicht zu sehr irgendwie jammern. Ja.
Es gibt eine feste Rubrik bei Toast Hawaii, die heißt Entweder oder. Rote Beete.
Ja.
Pilze.
Ja.
Aal.
Nein.
Rosenkohl.
Ja.
Grünkohl.
Ja.
Blumenkohl.
Ja.
Meeresfrüchte.
Ja.
Kapern.
Ja.
Koriander. Koriander frierst du ein?
In der richtigen Dosierung.
Ja, na klar.
Koriander zu viel, dann ist für mich das Krieg. Es gibt tatsächlich Leute, und deshalb sage ich das, die sagen, Koriander kann gar nicht genug drin sein. Mhm. Und dann denke ich immer, irgendwie, weil alles muss seinen Platz auch in diesem Gericht haben. Es darf nicht so etwas so dominant sein.
Ja.
Und Koriander
ist dominant, ist ein Alpha.
Ja, ja,
genau. Dominant, absolut.
Ja, und das möchte ich nicht. Also ne, die richtige Dosierung. Ansonsten ja.
Aber. Ist ja eigentlich auch so ähnlich bei dem nächsten Ingwer.
Ja, aber ich habe das gelernt, auch Ingwer zu lieben. In den vielen, vielen Jahren bei meinen ersten Ausflügen nach Sri Lanka. Mhm. Und als es mir so schlecht ging und ich eine Magenverstimmung hatte, sagte die Frau in dem Restaurant, ich habe da was für Sie. Und die hat mir den Ingwer gemacht. Und ich meine, ich kannte Ingwer, aber ich habe den noch nicht getrunken gegen diese Magenverstimmung. Und von dem Moment an ging es mir ganz schnell besser.
Guck mal an.
Und dann habe ich es auch geliebt. Ingwer. Auch in allen Variationen inzwischen, ja.
Innereien?
Jein. Also es gibt was, aber was ich ewig nicht gegessen habe. Und genau das ist auch immer, wo ich dann manchmal sage, warum mache ich das nicht? Vom Herzen bis zu den Nieren, bis zu den, was gibt es noch, was unter Innereien läuft? Naja,
Brie vielleicht.
Nein, das nicht, Bries oder so nicht. Das mochte ich auch nicht wirklich. Zunge auch, ja. Das habe ich aber Jahrzehnte nicht mehr gegessen. Und manchmal denke ich immer, warum mag ich nicht? Mach doch mal. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, zu kaufen.
Doch, gibt es schon noch. Aber dazu fällt mir ein, dass du als doch recht zart beseiteter Junge, darüber haben wir jetzt gar nicht so sehr gesprochen, du hattest 3 Geschwister, eine ältere Schwester, die mit der du dich am besten verstanden hast. Du selbst warst der Jüngste.
Ja.
Sie ist verhältnismäßig früh von zu Hause ausgezogen.
Und auch früh verstorben, relativ, mit 49, ja.
Mhm. Mhm. Und du warst immer schon sehr zart beseitet, ist jetzt so, ist vielleicht zu plakativ. Du bist einfach ein sensibles Kind gewesen, ne? So,
sagen wir es mal. Das war auch mit dem Aal immer so. Den musste ich tatsächlich immer frisch schlachten. Und dann hat sich dieses glitschige Ding irgendwie immer um meinen Arm gewickelt.
Oh,
und ich
nein.
bin fast gestorben.
Oh,
und dann gab es einen Spüler, gab es Spüler, die Töpfe. Dann habe ich dem immer ein Bier ausgegeben, der hat das für mich gemacht. Ja, beim ersten Mal ist mir der weggerutscht und der ist im Ausguss verschwunden unter diesen Brettern da. Und weg war er in der Kanalisation, der Aal. Ja, und es war furchtbar für mich. Und für meine Schwester, der Mann damals, der war Angler, und der hat aus der Leine dann auch immer
das
diese Aale.
Das ist ein Fluss.
Der Fluss bei Letta und Hannover. Mhm. Und dann, meine Schwester ist auch bald irre geworden und ich als ihr liebster Bruder musste die dann immer wieder in die Leine zurückbringen. Dann waren die in dem Eimer und dann kamen die da immer hoch.
Oh.
Und ich immer mit dem Stock versucht, die wieder zurückzuhauen und habe sie dann von der Klappenburgbrücke über die Leine nach Marienwerder von oben runtergeschüttet wieder ins Wasser. Werde ich nie vergessen. Es war immer eine mordsanstrengende Sache für mich als Jugendlicher, diese Tiere wieder loszuwerden. Deshalb Aale.
Oh nein. Nee. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, waren die Schweine.
Die Schweine.
Ihr hattet Schweine und als Seelchen, als Junge, der...
Oh, ja,
du musst...
Aber das habe ich also besser weggepackt als wie dies mit den Aalen. Weil meine Mutter gesagt hat, du willst Wurst essen und alles so, das müssen wir. Aber das Bild, was sich da immer bot, ja, irgendwie
bei den Schweinen.
Das war bei uns auf dem Hof, ja, wir wurden ja, dann kam immer so ein Schlachter.
Ich habe das Gefühl, ich müsste sagen, Triggerwarnung.
Ja, genau, Triggerwarnung. Aber dann wollte ich nur sagen, es war normal, davon haben wir gelesen. gelebt. Davon haben wir zu der Zeit in den 50er Jahren gelebt. Ja, das sind so Dinge, wenn man sich das heute nicht vorstellen kann. Heute könnte ich mir das auch nicht mehr vorstellen. Aber es war ein ganz normaler Teil da. Ich habe gelitten, aber meine Oma war immer ganz zufrieden, dass dieses Schwein nun tot war, weil es ja immer ihren Gemüsegarten durchwühlt hat. Weil die Tiere waren ja zu der Zeit, durften sie draußen sein. Also ja, ja. Die hatten zumindest ein faires Leben, mhm, ja, in dieser Zeit. Deswegen, die waren nicht in so einem Stall eingesperrt. Ja,
deswegen,
ja,
wenn du sagst, was kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, es geht immer eine gewisse Brutalität damit einher, wenn man ein Tier, ein Lebewesen tötet, um es selbst zu verzehren. Mhm. Und natürlich ist es nochmal was anderes, wenn man es eigentlich gar nicht müsste, um satt zu werden. Ja, ne? Das ja, eine ja, ist ja, wir ja, würden ja satt werden, ja, auch wenn wir keine Schweine und keine Rinder essen.
Ja, natürlich.
Und der Schweinekonsum ist ja in Deutschland auch zurückgegangen, was ich gut finde, weil ja, es sind sehr, sehr
absolut,
kluge Tiere.
Diese Massentierhaltung ist widerlich.
Und das ist es ja, eben. Ist es also ich glaube, dass diese Massentierhaltung auch einfach, wenn du sagst, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wir müssen uns heute viel, viel schlimmere Sachen vorstellen, ja, damit die ja, ganze Welt Fleisch essen kann und wir auch viermal in der Woche und
absolut,
so.
Absolut, ja.
Ne? Also insofern.
Ist nichts hinzuzufügen, mhm, aber zu der Zeit war es diese zwei Schweine und die mussten dran glauben und die hingen dann noch gedenkmäßig irgendwie monatelang unter der Decke als Wurst und Schinken.
Oh Mann, ey. Okay.
Also in der Diele des Bauernhauses.
Ja. Lakritz?
Ja, aber auch bestimmte nur. Also nicht ganz so strenge, aber diese Salmiak-Pastillen habe ich ja immer als Kind gerne geleckt, habe ich mir immer diese kleinen Ornamente
gelegt, ne?
Auf den Stern und dann
auf den
immer, ja genau,
ja,
das komisch, kennst du auch noch.
Ja, das kann ja, ich auch noch, ja, ja. Gurken?
Auch gerne selbstgemachte, immer all diese Dinge irgendwie selbst fabriziert, also eingelegt, immer gerne noch.
Und ja, bist du jemand, der Rosinen mag?
Ja, wir okay, mögen ja eigentlich alle, die sich so bestimmte Dinge, die Rosinen aus ihrem Leben rauspicken oder aus irgendwelchen
Dingen. Ja, das ist das
Dinge,
Interessante, ja, dass Rosinen rauspicken ja eigentlich für das Positive steht, ja, für Leute, die ja, sich das Leckerste raussuchen.
Ja, ja, ja.
Aber würde man jetzt so eine Umfrage machen?
Ich
also ganz
diese,
viele Leute mögen ja, keine ja, Rosinen. Also ja, die picken sich die Rosinen raus, ja, weil sie nicht
mögen. Ja, ja, genau. Ich wundere mich, nee, ich mag das, ist okay. Also nicht unbedingt Liebe, aber es gibt schöne viele Sorten, die saftig und prall sind.
Wenn du dich entscheiden musst, Auflauf oder Eintopf?
Eintopf.
Parmesan oder weiße Schokolade?
Parmesan.
Sushi oder Fondue?
Sushi.
Wasser oder Saft?
Wasser.
Mit oder ohne Kohlensäure?
Ohne.
Hotdog oder Döner?
Beides nicht.
Weißbrot oder Schwarzbrot?
Je nach Laune, mhm, ja.
Reis oder Nudeln?
Auch je nach Laune, also beides gerne.
Reis oder Kartoffeln?
Beides gerne.
Kartoffeln oder Nudeln? Beides gerne.
Ja, genau.
Mhm. Helle oder dunkle Schokolade?
Dunkle.
Aubergine oder Zucchini?
Zucchini.
Gelbe oder Orange, nimm zwei.
Was?
Nimm zwei, diese Bonbons hast du lange nicht gegessen oder noch nie gegessen offenbar.
Doch, ja, ja, doch, das kenne ich.
Doch, das sind die, von denen man beim
ja, ja,
ersten denkt, lecker,
die Kinder,
beim zweiten
ja,
lecker, beim
gesunde
dritten,
Vitamine naschen.
Genau, eigentlich Zucker, Zucker, Zucker,
ja, ja,
Zucker
genau,
und der ganze Gaumen ist kaputt, ja. Und hast du jetzt ganz kurz vorm Ende, hast du denn eine persönliche Erinnerung oder Erfahrung? Das ist keine Standardfrage. Diese Frage stelle ich so gut wie nie, aber mit Toast Hawaii, weil du hast am Anfang so darauf reagiert.
Ja, das kenne ich natürlich auch. Das war der Inbegriff der Weltläufigkeit irgendwie, als das aufkam. Ich glaube, es gab irgendwie in den 50er Jahren kaum einen Haushalt oder irgendwie, wo das nicht irgendwann mal probiert wurde. Ja, dieses Toast Hawaii in der Mitte, denn wenn es dann irgendwie überbacken war, noch eine Kirsche. In
ja, wer
Mulde,
das hatte, diese kleine rote Cocktailkirsche, wow, das war schon advanced, würde
oh
man heute
Gott,
sagen.
Ja, Toast Hawaii. Und es ist ja auch irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, wenn das heute einer machen würde, würde ich es auch essen. So. Ja.
Okay. Ja. Was denkst du denn, wovon du in deinem Leben am meisten gegessen hast?
Weiß ich nicht, Nudeln, Kartoffeln und Süßigkeiten. Aber wo ich manchmal jetzt gerade dran denke, wo ich fast irgendwie, was ich ganz eklig fand als Kind, war, ich bin einmal irgendwie in so einer Kindererholung gewesen und da gab es Quark mit Sauerkirschen. Und da bin ich fast dran erstickt, dieser Quark war nicht angerührt, der war so fest. Und es wurde immer mehr im Mund. Das war ein traumatisches Erlebnis. Das war so fester Quark, ich glaube, der läuft heute unter Schichtkäse oder keine Ahnung, so angemacht. gemacht. Also der ging überhaupt, den konnte man gar nicht schlucken. Und das gab es dann öfters, weil ich war vier Wochen da oder sechs Wochen in dieser.
Und man musste ja damals, also in, es gab damals, also je nach Erziehung vielleicht auch, aber dieses harte Regime, dass es wird gegessen, was auf den Tisch kommt und man muss auch essen.
Und das war schon ziemlich herb. Ich bin mal als Jugendlicher, also als Zehnjähriger dahin gewesen. Ich hatte nach so einem Ausflug mit der Schule irgendwie so eine Lungenentzündung gekriegt, hatte Schatten auf der Lunge und bin dann in Mölln da, in Ratzeburg da oben zu so einer Kur gekommen. Sechs Wochen war ich von zu Hause weg, ja. Und da gab es solche furchtbaren Sachen, alle, die man als Kind nicht essen will. Also da ist traumatisch dafür, wenn ich da heute drüber erzählen würde, da gab es noch ein paar Sachen, die mit uns Kindern da gemacht wurden, dann denke ich auch immer, die müssten man heute noch irgendwie, also es war ganz komisch. Dieser Mittagsschlaf dann immer eingewickelt, wie so ein Kind Mumien. In so einem Steckkissen.
Wie alt war der denn da?
Ich weiß nicht, 10 oder sowas.
Immer noch so gefesselt quasi.
Ja, da musste man dann ruhig sein, ne? Und dann weiß ich immer, dann kam irgendwo aus der Ferne, hast du so ein Tuten von einem Zug gehört und dann wusste ich, dass danach dann es nicht mehr lange dauerte und dann durfte man aufstehen. Aber diese Sachen, die mir da passiert sind, ich weiß nicht, wir sind noch auf Sendung, ne? Ja. Da kann ich ja gar nicht erzählen, ja, so. Und dann denke ich auch immer, ich habe da ganz schlechte Erinnerungen dran, aber es hat mich nicht irgendwie gebracht. Aber es war schon sehr eigenartig. Würde ich gerne mal wissen heute.
Was also, würdest du gerne wissen?
Naja, wozu das alles gewesen, ich weiß das, wozu das gewesen ist, aber warum man das gemacht hat.
Ja, da gibt es, es ist furchtbar. Gut, dass es das hoffentlich nicht mehr gibt, wir wissen es nicht, aber wir gehen mal davon aus. Und jetzt gehen wir gehen jetzt entspannt, ohne Schichtkäse im Hinterkopf zu haben, gehen wir aus diesem Gespräch raus. Aber natürlich mit der Frage, wenn wir jetzt zusammen essen würden, ich kann es nicht sagen, weil wir uns ja eigentlich heute
mein erst kennengelernt.
Nein, aber wie wir, willst du das noch sagen?
Ja, das ist los. Was ich wirklich liebe, ist Ossobuco. Das ist etwas mit so selbstgemachter Cremolata und dann wirklich auch sehr, also rituell dieses Gericht zubereiten, diese Kalbfleischbeinscheiben mit all den Gemüse, das liebig und geschmort. Das ist so köstlich. Das ist so, so köstlich. Und dann dazu dann auch ein Rotwein.
Dreimal. Dreimal wird es Toast Hawaii live on stage, also auf einer Bühne geben. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr dabei wärt, wenn sie dabei wären. Und apropos dabei, mit dabei sind die tollsten Gäste, die man sich vorstellen kann. In Berlin am 27. Mai sind das Laura Larsson und Linda Zabakis. In Köln am 14. Juni Annette Frier und Martin Rütter. Und in Hamburg am 24. Juni Guido Maria Kretschmer und Micky Beisenherz. Die Daten und die Karten findet ihr unter bettinarust.de. Stell dir vor, dass wir also essen gewesen sind und jetzt beenden wir diesen Abend mit, du bist noch nicht so zu 100% satt, du könntest noch ein Dessert essen. Wenn ja, welches wäre es? Würdest du einen Schnaps trinken? Würdest du einen Kaffee trinken? Ein Wasser? Wie würdest du aus so einem Essen rausgehen? Und zum Schluss das Dessert.
Also ein Espresso passt immer für mich.
Und dann kannst du
klein,
aber du musst ja nicht
heiß,
du kannst ja tanzen.
Heiß, schwarz und süß. Ja.
Kannst du danach tanzen?
Ja. Das frage ich manchmal auch die Leute. Ich kann um Mitternacht Kaffee trinken oder weiß ich was. Und ich meine immer, Kaffee macht eigentlich die Blutbahnen, erweitert die und das Blut fließt besser oder sowas. Irgendwie, aber ich höre immer, dass die Leute sagen, das kann ich gar nicht schlafen. Doch, ich kann schlafen. Also das hält mich nicht wach. Also das ist das. Oder irgendwie auch eine kleine Süßigkeit, was ich gut mache, ist ja irgendwie Crème Brûlée. Und was ich immer lecker finde, wenn ich auch irgendwo hingehe und falls das einer hat, Himbeer-Tiramisu. Ja, und
das ist Tiramisu.
Ja, das ist wirklich
ziemlich gut.
Das ist frisch und wirklich und ist weit entfernt von diesem üblichen Tiramisu. Mhm. Aber das liebe ich auch.
Okay.
Und, oder wenn es richtig fett sein soll, dann ist das Trifle aus England mitgebracht. Aber das beeindruckt jeden, ja. Auch mit Biskuit und mit Birnengeist beträufelt. Mhm. Und dann wird ein schöner Vanillepudding gekocht. Mhm. Der wird warm da drauf gegossen.
Oh.
Das wird warm da auf diese Birnen. Dann werden auch die Birnen natürlich untergelegt, gedünstete Birnen und dann die Vanillepudding drauf und dann kommt richtig fett geschlagene Sahne obendrauf.
Gott.
Und auf diese Sahne gibt es gibt es Borkenschokolade.
Oh.
Richtig. Es ist köstlich. Oh, es ist God. So unverschämt oh, prall, God. Aber es ist unglaublich lecker. Also, Löffelbiskuit, Birnen gedünstet drauf, Vanillepudding und dann Sahne und dann obendrauf die Borkenschokolade. Es ist eine Offenbarung.
Danke dir für alle Inspiration und alle Sachen, die du heute erzählt hast. Und ich gehe mit einer neuen sexuellen Fantasie hier raus.
Oh mein Gott, Trifle, ja, okay.
Vielen Dank.
Ja, bitte, gerne. Guten Appetit, ja. Aber das ist wirklich absolut extrem lecker. Ich kann dir nur sagen, dass alle Leute, selbst die auf Diät geachtet haben und so, die haben sich das reingepfiffen. Weil komischerweise, was mit Sahne geht, ja, ich esse ja sonst keine Sahne, aber dann irgendwie Sahne, wenn man sich dazu erstmal entscheidet, dann ist das der Renner.
Daran merke ich, dass ich erwachsen bin. Ne? Man fragt sich ja immer, woran merkst du, dass du erwachsen bist? Ja, man schließt sowas wie eine Versicherung ab, aber eigentlich lautet die Antwort, man kauft sich nicht jeden Tag Hundewelpen und man kauft sich nicht jeden Tag von seinem Geld Sahne. Ja. Weil man könnte ja nicht als Kind, das geht nicht, aber als Erwachsener könntest du theoretisch jeden Tag 4 Liter Sahne schlagen und essen.
Mache ich nicht. Aber es ist auch was Besonderes und ich weiß auch, es hat auch was Tröstliches. Ich finde es wunderbar. Da wären wir wieder bei diesem Grießbrei.
Ja, siehst du, so schließt sich der Kreis.
Und das ist für mich, und meine Mutter, ich habe immer nie gefrühstückt. Irgendwie, ich hatte morgens noch keinen Hunger. Und dann hat sie mir auch schon als junger Bengel immer einen Kuchen gebacken, also einen Napfkuchen. Oh. So dass ich immer morgens wenigstens ein Stück von diesem Napfkuchen gegessen habe. Marmorkuchen oder Zitronenkuchen. Und das konnte ich dann essen. Eine Tasse Kaffee und so ein Stück Napfkuchen. Das ist auch so geblieben. Ich bin irgendwie doch ziemlich süß, irgendwie so ein Süßer. Aber trotzdem das andere genauso gerne. Aber wenn's was ist, ich könnte auch am Kuchenbuffet ausflippen. Ja.
Ich danke dir für all deine Geschichten.
Danke. Es war sehr unterhaltsam und es war richtig klasse mit dir. Und wenn ich meinem Freund Thomas nun sage, wie schön das war, der ist so ein Fan von mir. Wirklich.
Oh, das ist aber süß.
Der Thomas. Das ist ein Ritual, das hört er jeden Sonntag.
Ja. Sehr schön. Und Sie ja vielleicht auch. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt auch mal von Ihnen, liebe Toast Hawaii Hörerinnen und Hörer. Ja, das Mikro ist noch offen. Hast du nicht gewusst, ne?
Nee.
Toast Hawaii ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.